von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deutsche Sprache, schwere Sprache. Diesmal ein Special mit der lieben Tanja Wessely. Sie ist Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
Danke, liebe Esa, für die Einladung. Freue mich.
Ich mich auch. Tanja, ich beginne immer meinen Podcast mit der Frage, weil ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Aha. Wie lautet deine Geschichte?
Meine Geschichte lautet so, mein Name ist Tanja. Wir sind ein Geschwisterpaar, die Tanja und die Sonja. Und Tanja ist ein russischer Name. Er ist kurz für Tatjana, aber ich heiße nur Tanja. Und hat keine Herkunft und Bedeutung.
Und warum hast du diesen Namen bekommen?
Weil glücklicherweise meine Eltern mich Tanja genannt haben und nicht Birgit.
Also einfach, da gibt's nichts. Die haben sich nicht dabei viel gedacht.
Nein, ich heiße Wessely und es passen natürlich gut sozusagen ein bisschen ostische Namen. Mhm. Mhm. Und das hat den, also ich freue mich sehr. Ich finde auch Sonja und Tanja eigentlich lustig. Meine beste, älteste Freundin heißt Manja. Also da ist sozusagen ein bisschen so ein Einschlag da. Und ja, aber ich mag Namen sehr gerne und ich beschäftige mich auch mit Herkunft und so weiter. Mhm. Wo kommen die her und warum und was bedeuten die? Mhm. Bei uns gibt es natürlich wahnsinnig viel biblische Namen. Mhm. Aber eben Tanja, interessanterweise, hat eigentlich keine Bedeutung. Also du kannst in allen Büchern suchen, die es so gibt zu Namen und Bedeutung. Steht eigentlich in allen, hat keine. Finde ich gut. Ich bin's. Passt schon.
Tanja, wir kennen uns ja schon ziemlich lange und damals, als ich dich kennengelernt habe, warst du ja noch Gemeinderätin. Wie kam es dann dazu, dass du Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien geworden bist?
Ich habe mich beworben, einem Hearing gestellt und bin aus 138 BewerberInnen glücklicherweise als erste über die Ziellinie gegangen.
Wow.
Ich bin studierte Sozialarbeiterin und man nennt es nicht Kommunikationswissenschaften. Ich habe Public Communication studiert. Mhm. Ich bin immer schon im Feld an der Schnittstelle soziale Arbeit, Kommunikation und Politik. Mhm. Und hatte glücklicherweise die Gelegenheit, Bezirksrätin und Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete in Wien zu werden von meinem Bezirk. Das ist die Brigittenau. Mhm. Was ganz toll war, ich habe es sehr, sehr gerne 12 Jahre lang gemacht. Mhm. Habe, finde ich, für eine Abgeordnete, eine weibliche Abgeordnete, sehr viel erreicht. Bin unter anderem die erste Vorsitzende des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Wien gewesen. Mhm. Gab es vorher nicht, gibt es jetzt nicht.
Aha, okay.
Ja, genau. Habe auch da mich mit der Schnittmenge Soziales, Finanzen, Wirtschaft, vor allem Arbeitsmarkt und Jugend beschäftigt. Also es ist meine Expertise, so ist eigentlich die Geschäftsführung der Volkshilfe Wien, so einer großen und stolzen Organisation, eine Krönung meiner bisherigen Karriere.
Du wirst mir jetzt gleich sehr viel über die Volkshilfe erzählen, beziehungsweise Volkshilfe Wien, weil man kennt ja eigentlich so als Einrichtung immer die Caritas.
Genau.
Was war der ausschlaggebende Grund, warum wart ihr eigentlich so lange nicht sichtbar oder wart ihr sichtbar, man hat euch nicht wahrgenommen? Also was macht eigentlich die Volkshilfe?
Genau, ich rede gerne über die Volkshilfe. Die Volkshilfe ist eine der 5 großen Hilfs- und Sozialorganisationen in Österreich. Mhm. Wir sind unter den Big 5 und das ist eben die Caritas, die Diakonie, das Hilfswerk, das Rote Kreuz und die Volkshilfe. Wir beschäftigen als Volkshilfegruppe in Österreich an die 10.000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser großes Feld ist die Pflege. Mhm. Und die Volkshilfe Wien ist einer der großen 4 der Volkshilfegruppe. Neben uns sind das die Steirer, die Niederösterreicher und die Oberösterreicher. Die Volkshilfe Wien hat ein besonderes Spezifikum. Wir sind jetzt schon über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich sage das so, weil wir haben uns ja gerade erst gesehen und da waren wir an die 1.700. Jetzt sind wir gerade drüber, ich glaube bei 1.750. Und sind in sehr vielen Bereichen tätig. Wir reichen von der Pflege und Betreuung über ein sehr großes Feld der sozialen Arbeit, Flüchtlingshilfe, Wohnungslosenhilfe, Beratungsstellen, Jugendwohlfahrt. Bei uns leben Kinder und Jugendliche, die nicht zu Hause leben können, in voller Erziehung. Und einen großen Bereich der Arbeit und Beschäftigung, Produktionsschulen. Wir betreiben den größten sozialökonomischen Betrieb. Das ist ein Wiedereingliederungsbetrieb für arbeitslose Menschen, die TAF-Betriebe. Also eine wirklich große Varietät. Das, was uns auszeichnet, ist, dass unsere Beratungsstellen alle ganz besonders sind. Wir sind unter anderem die Wohnungssicherer Österreichs, also Delogierungsprävention und Wohnungssicherung mit unserer Fachstelle. Wir dürfen auch den Wohnschirm aktuell fürs Sozialministerium betreiben. Also wir sind ein richtig fetter, toller, ein Träger in einer wichtigen Tradition. Kann ich dir dann auch, sonst rede ich jetzt einfach weiter.
Nein, ich unterbreche dich gerne. Angenommen, ich bin alleinerziehende Mutter, verdiene nicht sehr viel, habe ein Kind im Kindergartenalter und ich bräuchte Unterstützungen. So, wie könnt ihr mir helfen?
Wir können da gleich in mehreren Beratungsstellen helfen und auch tatsächlich mit Geld aushilfen. Das, was das Einfachste ist, ist entweder sich auf der Homepage zu orientieren, wo kann man hingehen, oder in einen der 23 Bezirksvereine, die wir auch haben, oder einfach unsere Nummer anrufen, 01 360 64 0. Ein ganz tolles Kundenservice, das wir dort haben, Kundenservice Center, die Lage schildern und man wird richtig geroutet. Da, wo unsere Sozialberatung sitzt, unser Netzwerk Sozialberatung ist in unserer Beratungsstelle der Wohndrehscheibe, die ist im 3. Bezirk, wo de facto das meiste abgedeckt werden kann an allgemeiner Sozialberatung. Probleme mit Wohnungssuche, zu hoher Miete, Familienberatung, Kinderarmutsberatung, Aushilfen, Soforthilfen. Das ist eigentlich der Nukleus, die Wohndrehscheibe mit dem Netzwerk Sozialberatung.
Bleiben wir gleich beim Wohnen. Ich hatte die Ehre, beim Hafen, und du wirst jetzt gleich erzählen, worum es da geht, als Steuerfrau mitzuwirken, beziehungsweise in diesem neuen Hafen da mal zu schnuppern. So, jetzt erklär uns einmal, was ist denn eigentlich dieser Hafen? Warum gibt es den?
Der Hafen ist ein Wohnhaus, eigentlich ein Wohnheim der Volkshilfe Wien im 19. Wiener Gemeindebezirk, der für gemeinschaftliches Generationen-Frauenwohnen gebaut wurde. Wir haben das mit einem Bauträger errichtet, wir haben das bei einem Bauträgerwettbewerb gewonnen als Betreiber. In der Schiene soziale Nachhaltigkeit, so werden ja diese Wettbewerbe in Wien gemacht, weil wir identifiziert haben, es gibt Wohnungslosenhilfe für Menschen, die schon wohnungslos sind und zurückfinden ins Wohnen. Es gibt auch uns als Volkshilfe Wien mit Wien Soziales gemeinsam die Delogierungsprävention und Wohnungssicherung machen, das heißt Menschen unterstützen, nicht aus ihren Wohnungen rauszufliegen, sondern sie dort zu behalten durch unterschiedliche, sehr elaborierte Art der sozialen Arbeit. Und dann ist aber da eine Lücke. Und jetzt ist es sowieso so, dass Armut weiblich ist und dass die meisten Verträge auf Männer laufen und dass die meisten Frauen nur Bürgen für die Schulden ihrer Gatten sind und so weiter und so fort. Die Care-Arbeit ihnen gehört, das heißt auch die Kinderbetreuung und Erziehung. Und dass auch nicht alle dann schon wohnungslos sind oder so gewaltbedroht, dass sie zum Beispiel ein Frauenhaus bräuchten, also einen richtigen Safe Space, wo man auch die Adresse nicht kennt, sondern das In-Between, leistbares Wohnen für eine angemessene Zeit, wo man ankommen kann in diesem Hafen, anlegen, sich wiederfinden, stabilisieren, ausreichend Zeit zu haben, mit Unterstützung sozialer Arbeit unserer Hafenmeisterin wieder on track zu kommen, was Arbeit betrifft, was Schulden betrifft, was Perspektive, was also ist meine Lebensperspektive.
Auch, sie werden auch begleitet.
Sie werden auch begleitet, was das alles betrifft. Und dann einfach mal eine Zeit lang schön wohnen zu können, um sich dann final zu orientieren, wo geht mein Leben, Wohn-, Arbeit- und interessensmäßig hin. Das ist das Frauenwohnen im Hafen.
Welche Frauen wohnen da?
Da wohnen ganz bunt gemischte Frauen dort. Jung und alt, Frauen mit Kindern, Frauen ohne Kinder, eine Seniorin, ehemals obdachlose Frauen, Frauen, die schon von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit bedroht waren, aber dann eben das Angebot des Hafens fanden. Frauen, die rasch leistbares Wohnen mit ihren Kindern gebraucht haben, weil sie kurz davor waren, ihre Wohnung zu verlieren. Es ist für alle Frauen, schon auch für Frauen, die besondere Bedürfnisse haben, weil sie armutsgefährdet sind. Ist aber kein Muss, die dort gemeinsam eine Frauen-Wohnen-Generationen-Gemeinschaft aufbauen wollen. Das ist der Hafen.
Sich gegenseitig auch supporten.
Sich gegenseitig stützen. Der Hafen hat Gemeinschaftsflächen, Gemeinschaftsräume. Man kann sich treffen, man kann gemeinsam kochen. Es gibt schöne Terrassen. Angestrebt ist, dass auch mehrere Seniorinnen in der Zukunft einziehen werden, die gerne auch Anschluss haben, sich um die Frauen und die Kinder zu kümmern, also andere Frauen zu unterstützen. Es ist ein ganzes Stockwerk mit ein paar Einheiten für Studierende, für Studentinnen. Also der Versuch ist, wie können wir einen Ort für Frauen, wo auch nur Frauen diese Verträge bekommen, also keine Männer bekommen dort Verträge für die Wohnungen, wie können wir da eine Gemeinschaft aufbauen, wo man unabhängig von Herkunft, und zwar vor allem sozialer Herkunft und Alter, sich gemeinsam ein Leben aufbauen will, zumindest für ein paar Jahre.
Nach welchem Maßstab oder nach welchen Kriterien sucht ihr diese Frauen aus? Also wer kann sich da jetzt bewerben? Was ich jetzt so verstanden habe, entweder man hat halt ein geringes Einkommen oder man steht vor der Wohnungsnot oder halt. Aber es sind ja sicher viele Frauen, oder? Ich meine, wie viele Wohnungen gibt es denn da?
Wir haben 28, 29, ich habe da einen Schummelzettel mit mir, ne? Aber 28 Einheiten, 29 Einheiten, ganz unterschiedlich groß von wirklich kleinen Studizimmern, weil ja der ganze Stockwerk eine WG ist sozusagen, aber bis hin zu auch 70, 80, 90 Quadratmeter, wo du dann eben auch mit Kindern leben darfst. Es dürfen auch Männer dabei sein, sie bekommen aber keine Verträge. Also die Frauen haben ihr Leben und auch ihre Verträge in ihrer Hand und in ihrer Bestimmung und Macht. Ja? Und natürlich ist es ein Angebot für Frauen, die etwas Besonderes suchen. Etwas Besonderes, weil sie als Seniorinnen zum Beispiel Gemeinschaft suchen, aber trotzdem eine eigene Wohnung, wo man die Tür zumachen kann und nicht eine WG wollen. Und Frauen, die natürlich einen besonderen Wohnbedarf haben, weil sie rasch was Leistbares brauchen, weil sie wieder was Leistbares brauchen, weil sie eine Überbrückung brauchen. Man kann, abgesehen von den Seniorinnen, die natürlich unbefristet bei uns leben können, an die 5 Jahre bei uns leben. Was aber auch heißt, es ist genug Zeit, wirklich anzukommen, Ruhe zu finden, sich zu stabilisieren, mit sich und allerlei Problemen, die man so hätte, ins Reine zu kommen und so weiter und so fort. Inklusive eben dieser tollen Unterstützung der Hafenmeisterin. Was mir nur wichtig ist, es ist kein Haus der Wiener Wohnungslosenhilfe. Es ist kein Haus für Obdachlose. Es ist kein Ormannhaus, ja? Gemeinschaftliches Frauenwohnen. Aber wir sind am Anfang.
Was plant ihr?
Naja, wir planen, in diesem Modell auszutesten, ist das ein gescheites Angebot in dem großen Angebot Wiens an leistbarem Wohnen.
Jetzt würden ja böse Zungen, die das Haus gesehen haben, die die Einrichtungen und die Wohnungen gesehen haben, würden sagen, naja, aber das ist schon ein Luxus. Mhm. Wie entgegnest du dem?
Wer bist denn du und wieso sagst du das? Ja, uns, also generell ist uns wichtig, als Volkshilfe Wien, wir haben, sage ich immer so, das ist, finde ich, sehr ein angemessener Spruch, da kann man sich was darunter vorstellen. Wir haben keine poor services for poor people. Mhm. Wir wollen nicht schlechte Betreuung und Bedingungen für arme Leute. Mhm. Wir glauben an Recht vor Gnade. Mhm. Es ist ein Sozialstaat, den wir auch wollen und unterstützen. Und im Übrigen ist Wohnen ein Menschenrecht. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann sind auch wir von der Volkshilfe dafür da, darum zu kämpfen, dass das zu einem wird. Mhm. Jetzt ist generell leistbares Wohnen ein großes Problem in Europa, in den Städten Europas ganz besonders und auch in Wien ist es schwierig. Mhm. Ich kenne den Vergleich in Europa. Der Vergleich macht einen sicher, dass Wien immer noch die Nase vorn hat, besonders mit was sozialen Wohnbau betrifft, also meilenweit vorn hat.
Ja.
Es nutzt nur nichts, weil die Leute leben ja bekanntlich nicht im Vergleich, sondern da, wo es halt sind. Ja? Mhm. Aber ja, was nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, was sage ich dem? Jeder hat ein Recht auf angemessenes, schönes Wohnen. Mhm. Und eine Wohnung zu haben, ist kein Luxus. Und eine Wohnung zu haben, die nicht zu klein ist für die Familie, die nicht schimmelt, die auf die nächste Feuermauer schaut, arme Menschen oder Menschen, die nicht genügend Einkommen haben, müssen ja dafür nicht bestraft werden. Also ich würde jetzt die Frage gar nicht so genau verstehen, was damit gemeint ist.
Ja, naja. Du kannst es dir vorstellen.
Der Neidkomplex.
Naja, sicher.
Ja.
Da gibt es ja auch einige Parteien, die dann sagen würden, naja, warum gibt es sowas? Das ist ja alles Luxus, kennen wir ja.
Ja, genau.
Aber natürlich wichtig, dass es so Projekte gibt und wichtig auch zu betonen, dass das Wohnen ein Grundrecht ist. Ja. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen hervorheben. Sag mal, hat Armut oder Wohlstand eine Sprache?
Ja. Armut hat eine weibliche Sprache und Wohlstand hat eine männliche. Und auch gleich natürlich, Armut hat eine weibliche, mehrsprachige Sprache und Reichtum oder Wohlstand in der Regel eine weiße, männliche.
Mhm.
Und zwar eigentlich wurscht wo, jedenfalls im Westen, jedenfalls in Europa, jedenfalls in der westlichen Hemisphäre. Es wird da, wo es nicht so viele weiße alte Männer gibt, sondern People of Color, werden es trotzdem die Männer sein in sozusagen den oberen Klassen. Ja, ja, das ist schon eine absolut strukturelle gesellschaftliche Geschichte.
Und seit der Pandemie wissen wir, dass es uns noch schlimmer gehen kann, speziell jetzt natürlich auch, wenn wir jetzt den Hafen hernehmen, Frauen aus unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche soziale Schichten, dass es wirklich noch in einem lebenswertesten Land der Welt, wie Wien, Österreich, dass es noch immer diese Probleme gibt. Welche Projekte gibt es zum Beispiel dann noch, die Volkshilfe Wien, im Speziellen jetzt Volkshilfe Wien, angeht?
Ganz speziell Volkshilfe Wien, weil das wäre jetzt gleich natürlich das, was ich als auch Herzensangelegenheit gesagt hätte, ist die Kindergrundsicherung und unser Vorhaben, der Volkshilfe Kinderarmut abzuschaffen. Das betreiben wir aber als Volkshilfefamilie, als Volkshilfegruppe und ist auch absolut dringend notwendig, weil es gibt tatsächlich, und ich glaube, ist auch wieder schlimmer geworden, strukturelle Benachteiligung. Mhm. Also die Geschichte, dass Emanzipation erfolgreich war und Feminismus nicht mehr gebraucht würde, dass jetzt die Zeit angebrochen ist, wo jede ihres Glückes Schmied ist und alle alles schaffen können, das ist einfach nicht wahr. Also es ist einfach eine Lüge. Also es stimmt auch in keinem Land der Welt. Mhm. Und die Einkommensschere und vor allem die Armuts- und Reichtumsschere, also müssen wir gar nicht von Einkommen reden, weil da trifft das gar nicht so zu, sondern die Vermögenslagen haben sich einfach wirklich extrem auseinanderentwickelt in den vergangenen 30, 40 Jahren. Mhm. Das ist ein Plan, der neoliberale Ideologie heißt. Mhm. Oder eigentlich Religion. Also es ist auch nicht passiert. Also sozusagen Ökonomie ist ja keine Naturwissenschaft. Mhm. Also ist ja auch was einem eingeredet wird. Wirtschaft muss so funktionieren. Wirtschaft muss Konkurrenz haben. Wird bla bla bla. Stimmt einfach nicht. Also man kann das so finden, aber man findet es halt dann so. Mhm. Es ist aber keine Naturwissenschaft. So, das erstaunt viele, weil wir natürlich jahrzehntelang jetzt irgendwie in dem Glauben gelassen worden sind. Eigentlich ist das eine Naturwissenschaft und die Marktkräfte müssen sich so verhalten, bla bla. Also finde ich ganz schrecklich. Wir sagen als Volkshilfe, wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Warum? Weil wir als Österreich das erste Land sein wollen, das Kinderarmut abschafft. Kinderarmut ist eine absolute Ungerechtigkeit. Mhm. Hat ja mit den Kindern selbst nichts zu tun und stellt wieder nur auf Herkunft ab. Und Herkunft, da meine ich eine diverse Herkunft. In Wirklichkeit die Herkunft, wie gut oder schlecht sind Eltern ausgestattet, einfach sozialökonomisch.
Was bedeutet jetzt genau diese Kindergrundsicherung? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie viel bekomme ich oder wovon hängt das ab?
Wir glauben mehrere Dinge. Mhm. Und das hat sich auch jetzt wieder bewiesen, wenn man jetzt sozusagen auch Nachrichten hört und es gibt so viele individuelle Unterstützungsleistungen, Einmalzahlungen, auch jetzt diese 60 Euro mehr für Kinder und so weiter, dann bedeutet das auch, Familien, die darauf angewiesen sind, dass sie öffentliche Unterstützung bekommen, Unterstützung des Staates und so weiter, sind einem Behördendschungel und einer Bürokratie noch zusätzlich ausgesetzt und müssen von Amt zu Amt und von Stelle zu Stelle laufen, um ihr Auslangen zu finden. Die Kindergrundsicherung soll alle Kinder auf eine gleiche Stufe stellen und alle Kinder in Österreich sollen einen Grundbetrag erhalten für ihr Leben. Ja? Mhm. Denn es ist schon auch so, wenn man arm ist, hat man zu wenig Geld. Mhm. Das wird ja auch oft diskutiert. Mhm. Sollte man nur Sachleistungen machen? Die erste Frage, die gestellt wird, warum Kindergrundsicherung und das kriegen die Eltern ausgezahlt und der Standardsatz ist dann, na, wird das nicht für was anderes ausgehen? Ja. Kommt das dann den Kindern zugute? Oder auch sozusagen sofort das Armen-Shaming, weil die sind sowieso unfähig, haben kein Geld und versaufen es. Also es ist ein wahnsinniges Bild, das in den Köpfen, glaube ich, nicht nur der ÖsterreicherInnen, sondern überhaupt
der Menschen,
sozusagen, was armutsgefährdet oder armutsbetroffen überhaupt bedeutet. Mhm. Also diese Leute sind weder blöd noch unfähig, noch sind sie arbeitsunwillig, noch sonst was. Es gibt auch unter diesen Menschen, wie auch unter den reichen Menschen oder den Wohlhabenden, wie auch immer, einen Prozentsatz an Leid, die du und ich nicht wollen. Mhm. Aber mir ist ehrlich gesagt wurscht, in welcher Einkommensgruppe die vorhanden sind. Bei den Reichen ist es dann meistens ein bisschen schlimmer, weil die natürlich mehr Geld entweder bekommen können, erwirtschaften, unterschlagen, spekulieren oder sonst was. Also wenn du kein Geld hast, kannst du das alles nicht machen.
Ja.
So, also das heißt, eine Grundausstattung für jedes Kind. Und dann kennen wir natürlich die vier Dimensionen der Armut oder sozusagen, wie sind Kinder betroffen, wovon sind sie ausgeschlossen, wenn ihre Eltern, wenn ihre Herkunft arm ist. Sie sind gesundheitlich mehr benachteiligt, sie sind bildungsmäßig mehr benachteiligt, sie haben weniger Teilhabe in der Gesellschaft, also auch kulturell, Sport und so weiter. Ja? Mhm. Das heißt, wir brauchen einmal eine bessere finanzielle Ausstattung für die Familien und für die Kinder. Mhm. Und dann natürlich auch gekoppelt an das Einkommen der Eltern weitere Geldzahlungen. Ja. Logisch, je ärmer die Eltern sind, keine weiteren Geldzahlungen, je reicher oder je wohlhabender die Eltern sind. Also man braucht sich auch keine Sorge machen, also alle diese Sorgen, die man halt so hat.
Genau, aber es ist ja auch so, dass sowas natürlich auch von der Politik und Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, bewilligt werden muss.
Absolut. Es ist auch ein großes Programm. Ja. Es ist ein Bundesprogramm. Also wir stellen damit auf eine Forderung an Österreich, also die Bundesregierung, ab. Und zwar generell eigentlich wurscht, welche Bundesregierung. Wir haben ein Vorbild, das ist Deutschland. In der Ampelkoalition in Deutschland hat man sich auf eine Kindergrundsicherung committed. Da sind die Modelle nicht so ausgegoren wie bei uns. Darauf sind wir sehr stolz. Unsere Supercracks in der Kindergrundsicherung sind der Erich Fenninger und die Judith Ramftler. Wir haben das auch schon getestet in mehreren Bundesländern, qualitativ, nicht quantitativ, also mit ein paar Familien. Wir wissen, wie es den Kindern geht und wir können sagen, ausreichend finanzielle Mittel für Familien mit Kindern führen zu einem Aufblühen der Kinder und der Familien. Es ist im Gegenteil, also es ist nicht so, dass die Eltern dann einfach nur auf das Kindergeld warten und sich damit ein tolles Leben machen, weil so viel ist auch nicht. Das ist ja nicht diese berühmte soziale Hängematte. Sondern, dass wenn der Stress der Eltern, das Geld einzutreiben, damit es bis zum Ende des Monats hält, alle Behördentermine zu machen, Jobsuche zu haben, besseren Job zu suchen, billigere Wohnung, bla bla bla, dass dann der Stress abfällt und wirklich man sich mehr auf eine gesellschaftliche Teilhabe konzentrieren kann, weniger eingeschlossen ist in sozusagen der Armutshaltung, die Kinder eine andere Perspektive entwickeln, sich nicht mehr im vorauseilenden Gehorsam beschränken lassen von den Sorgen der Eltern. Ja, Kinder sind ja sehr einfühlsame Wesen, wenn die merken, die Mama hat immer Sorge, es gibt nicht genug zu essen am Ende des Tages, Obst sowieso ab der zweiten Woche im Monat nicht mehr. Es gibt einfach kein Mitfahren auf irgendwelche Aktivitäten, die die Schule macht. Dann sagen die Kinder, ich will da eh nicht mit, das ist eh blöd. Weil die wollen nicht sagen, Mama, wo ist das Geld und wieso hast du das nicht? Also, nur die Misanthropen, also nur die, die Menschen nicht wollen, glauben immer nur ans Böse in den Menschen und dass eh das Geld nur verprasst. Also wir wissen beforschterweise, das Gegenteil ist der Fall. Und ein Satz vielleicht noch dazu zur Kindergrundsicherung. Österreich lebt tatsächlich von rauchenden Köpfen, von gescheiten Menschen, die Bildung haben, die studieren, die eine Fachkarriere machen, die mitdenken können und wollen, die sich beteiligen, weil wir sind kein riesiges Industrieland mit Billigstarbeitskräften. Und das ist gut so. Aber das heißt, die Grundlage als Kind, jede Chance zu haben im Leben, ist das, was Österreich voranbringen wird. Und gleichzeitig aber auch die Kinder selbst. Aber es ist auch uneigennützig, Kinder gut auszustatten. Es ist richtig, es ist humanistisch, demokratisch und ökonomisch richtig.
Es ist ja erschütternd, als ich das gelesen habe. Ich meine, wenn man sich mit den Themen ja nicht so wirklich befasst, dann kriegt man das ja nicht so wirklich mit. Aber wirklich in Österreich, dass jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist, ich meine, das sollte eigentlich Alarmglocken läuten.
Ja, 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 definitiv. Aber nachdem so stark verhaftet ist, dass Armut selbst verschuldet ist, dauert das lange und braucht diese Multikrisen, in denen wir die letzten 3 Jahre leben, damit leider dieses Thema so groß wird, dass es nicht nur unter Anführungszeichen die üblichen Verdächtigen betrifft. Also wenn es wirklich nur die migrantische Mutter mit 3 Kindern ist, die leider von ihrem Mann verlassen wurde, der, was auch immer, ist ja wurscht, wenn das nicht eine von uns ist, dann findet da keine Empathie und kein Connect statt. Wenn aber leider die Multikrise von Corona über Teuerung, über Ukraine-Krieg, über Inflation, über sonstigen Wahnsinn, dann schon so viele Menschen trifft, die sich zum Beispiel die nächste Miete nicht leisten können, die keine günstigere Wohnung finden, weil es die nicht gibt und so weiter und so fort. Dann rückt es ins Bewusstsein der Politik, dann rückt es ins Bewusstsein des Otto-Normalverbrauchers. Und dann muss man plötzlich drüber nachdenken, aha, okay, diese 1300, 1400 für eine Familie, das bedeutet nach den Eurosilk-Zahlen schon armutsgefährdet. Mhm. Ja? Also dann denkt man einfach drüber nach.
Es ist wirklich eine Katastrophe. Und ich habe echt, wie ich die Zahl gesehen habe und ich mich damit beschäftigt habe, da muss man sich schämen, wirklich, dass man in einem Land wie Österreich, dass da wirklich Kinder armutsgefährdet sind, dass sie überhaupt darüber sprechen. Und das war für mich wirklich so ein Schock. Wie sieht denn das aus? Kannst du das überhaupt sagen? Mhm. Wann planst du mit dieser Entscheidung, dass sie durchgeht?
Also was wir jetzt schon geschafft haben, durch lange Jahre erstens der Entwicklung, der Beforschung und auch des Lobbyierens dieses Themas, ist, dass es doch schon zumindest bei mehreren Parteien auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist, die Idee, dass man mit einer Kindergrundsicherung nachhaltig Armut bekämpfen kann.
Mhm. Natürlich, von heute auf morgen wird das nicht gehen.
Erstens nicht von heute auf morgen, aber natürlich bei den Kindern anzufangen, Armut zu bekämpfen, wirkt natürlich über Generationen und Generationen. Also wenn du durchbrechen kannst, den Teufelskreis aus Vererbung von Bildungsarmut und so weiter. Also wirklich schlau, wirklich gescheit. Das ist uns schon gelungen und wir werden das einfach weiter betreiben und natürlich jetzt ganz vehement, weil 2024 ein Wahljahr ist. Also es gibt Europawahlen, es gibt die Nationalratswahlen und wir hätten schon gerne, und darauf legen wir es auch an, dass Kindergrundsicherung, die Einführung einer Kindergrundsicherung durchaus auch eine Kondition für Koalitionsvereinbarungen sein sollte.
Gibt es eine Begrenzung des Alters, also wann die Kinder Anspruch auf diese Grundsicherung haben?
Na, es ist einfach definitiv da, wo du als Kind giltst, und das ist 0 bis 18.
0 bis 18?
Ja, es ist bis zur Volljährigkeit, genau. Mhm.
Ich würde gerne auf ein Thema kommen, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weil ich ja immer wieder von jungen Frauen und Mädchen angesprochen werde. Es gibt ja sehr, sehr viele wirklich taffe Mädels, die mir begegnen und sagen, ja, und bist du super, du hast das geschafft und wie könnte ich das auch schaffen? Gibt es da irgendwie von der Volkshilfe Wien etwas, so ein Programm, wo ihr auch die Mädels fördert in Frauen, also atypischen Berufen, zum Beispiel Fuß zu fassen? Was gibt es da für Projekte?
Na, wir haben ein paar Jugendprojekte und dort findet auch immer ganz besondere Mädchenförderung statt. Also das in unseren Kreisen heißt das sowieso entweder feministische Mädchenförderung oder emanzipatorische. Mhm. Also es geht einfach auch wirklich um ein anderes Rollenbild. Ja? Mhm. Wenn wir zum Beispiel unsere Produktionsschulen hernehmen, die Ausbildungsfit-Maßnahmen, die wir betreiben, das ist Jobtrain und Jobfabrik, dann ist sicherlich dort auch immer dabei eine besondere Förderung von Mädchen in den sogenannten atypischen Berufen. Mhm. Ja, also was ist dann IT-Technik, also die berühmten MINT-Berufe etc. Ja. Wir haben, wie ich schon sagte, Wohngemeinschaften, sozialpädagogische, wo Kinder und Jugendliche leben, die nicht zu Hause leben können. Haben wir 11 oder 12 Wohngemeinschaften. Da betreiben wir ein ganz besonderes Projekt, das heißt Starke Mädchen, gute Zukunft und ist besonders für die Mädchen, die in unseren WGs leben. Die ist ein sogenanntes Care-Leaver-Programm. Mhm. Das sind eben jene Kinder, die in Wohngemeinschaften, in Fremdunterbringung leben und für die man schon recht frühzeitig gute Netzwerke schaffen muss, damit sie haben, wenn sie ausziehen von uns mit 18. Ja? Mhm. Und da geht es auch ganz besonders darum, Mädchen zu fördern. Es ist immer eine Mischung aus Selbstwertgefühl steigern, Rollenbilder aufzeigen und klar machen, warum ist was wie, was bedeutet Diskriminierung, was musst du dir gefallen lassen oder nicht, in deinem Umfeld, von deinen Freunden, in der Schule und so weiter und so fort. Also was ich sagen kann ist, zieht sich de facto durch. Mhm. Es zieht sich durch als ein integriertes Angebot an Mädchen und Frauen, die wir betreuen, sie auch wirklich in ihrem Fortkommen und in ihrem Selbstbewusstsein für ihre Rechte zu stärken.
Tanja, du hast es ja auch erwähnt, den Pflegebereich. Mhm. So, jetzt wissen wir, dass wir einen enormen Pflegemangel haben an Pflegekräften. Wie kann man zum Beispiel bei euch andocken?
Kommen. Alle, die Lust haben und wollen, gerne. Ja, wir sind ein ganz großer mobiler Anbieter von Pflege und Betreuung. Das heißt, wir haben Kolleginnen an die 700-800, die jeden Tag zu den Kundinnen und Kunden hinausgehen in ihre Wohnungen. Mhm. Das ist ein wirklich selbstbestimmter, toller und interessanter Job. Mhm. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wir bilden selber aus. Heimhilfen, Pflegeassistenz. Ganz, ganz toll. Wir haben, glaube ich, ein tolles Angebot auch für Frauen. Sind ganz viele Frauen, aber auch für Männer haben wir Gott sei Dank auch genügend. Mhm. Was Arbeitszeitmodelle betrifft, ich freue mich sehr, dass ich immer wieder, ich mache selber die Willkommenstage in der Volkshilfe Wien und freue mich dann, wenn ich neue Kolleginnen kennenlerne. Ja. Die finden, wir sind sehr kollegial, wir achten sozusagen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mhm. Es ist ein Job, wo du empathisch sein musst, wo du dich, und das sind auch die Kolleginnen total, die wollen das Beste für ihre Kundinnen und Kunden. Ja. Sie kennen sie. Sie sind eigentlich die Stütze für die Kundinnen und für die ganze Familie. Mhm. Haben auch mit den Angehörigen zu tun. Unsere Kolleginnen in der Pflege und Betreuung haben auch oft ganz interessante Karrieren, wo sie herkommen, was sie vorher alles schon gemacht haben. Ja. Also es sind wirklich tolle, stabile Persönlichkeiten, die auch jeden Tag viel einfach allein entscheiden müssen, weil sie eben auch alleine unterwegs sind in der Stadt. Aber wir haben sozusagen uns in Grätzeln jetzt formiert, wo man auch gemeinsam sozusagen Teams bilden kann, über die Kundinnen reden. Da könnte ich jetzt, müssen wir mal einen Podcast jetzt zu der. Es ist wirklich toll. Nein, super.
Also. Ich hab's ja selber gesehen beim Sommerfest, bei eurem Sommerfest. Ich meine, ich brauch's ja auch, glaube ich, oder ich will es trotzdem erwähnen. Wir wissen ja alle, dass die Volkshilfe Wien super divers ist.
Ja.
Und so, das spiegelt sich ja auch natürlich auf die MitarbeiterInnen aus. Wie wichtig ist denn da dann die Mehrsprachigkeit?
Na, die ist eigentlich unser Asset. Also das, was wir tatsächlich versuchen, ist Diversität zu leben. Und das ist eben aber auch nicht nur Sprache. Also es wird ja oft missverstanden. Es ist auch nicht ethnische Herkunft. Aber ganz wichtig ist natürlich, was auch die Diversität Wiens betrifft, jung, alt, Mehrsprachigkeit und so weiter und so fort, ist das etwas, was wir wollen, was wir begrüßen und auch unbedingt fördern wollen. Ja. Wir haben einen Sprachenpool gegründet, wo wir auch sozusagen gesammelt haben, jene Kolleginnen, die auch insgesamt in der Volkshilfe Wien Unterstützung und Übersetzungsleistungen machen können. Aber so, damit man in der Kolleginenschaft weiß, wie viele Sprachen gibt's, welche Kolleginnen können das, auch auf welchem Niveau sozusagen sprechen.
Ja.
Deutsch, Türkisch, Serbokroatisch, Asari, weiß der Kuckuck, wie die alle heißen. Also wir haben 60 Nationen, dann kann man sich ausrechnen, bei 60 Nationen, wie viele Sprachen das sind. Ja. Weil viele Länder haben ja fünf Sprachen und nicht nur eine. Wir sagen ja auch immer, so wie der Chef auch, Einsprachigkeit ist heilbar. Was uns allerdings, wo wir besser werden müssen, insgesamt, auch wir, ist schon, wie kann man Mehrsprachigkeit tatsächlich unterstützen? Und damit meine ich alle Sprachen, egal welche. Ganz sicher auch eine Unterstützung für die Kolleginnen, was das Deutschniveau betrifft. Ganz sicher aber auch, was die sozusagen, das wirst du besser wissen, weil du bist ja sozusagen eine quasi Sprachenvermittlerin, Sprachenprofessorin. was das heißt, eine Sprache sprechen zu können. Nicht tschuschisch, wenn man sagen im Park. Ne? Es geht ja auch bei Sprache und Mehrsprachigkeit nicht nur um, ich kann eine Sprache irgendwie durchnudeln, sondern was ist mein Sprachniveau, was ist mein Vokabular? Wir überlegen uns, wie können wir Sprache, und zwar Fachsprache, mehr fördern? Und wie können wir das als Regelprogramm
das
anbieten?
Das ist wichtig.
Ist aber sehr schwierig, obwohl alles über Diversität gesprochen wird, das wird nicht wirklich integriert, zum Beispiel gezahlt. Es gibt immer noch ein zu wenig begleitende Sprachunterstützung, Sprachcafés, Fachsprache. Du hast immer noch Kurs.
Ja, ja.
A1, B1, C1, verlernst währenddessen dein eigenes Sprach, kannst nicht in den Arbeitsmarkt ein. Also es ist weltfremd.
Ja.
Wir wollen der Welt näher werden, bemühen uns da sehr, haben Programme, versuchen dafür Förderungen aufzustellen, weil wir wollen die Mehrsprachigkeit unserer Kolleginnen wirklich unterstützen. Wir brauchen sie als Asset für die Kundinnen. Unsere Kundinnen brauchen sie.
Ja.
Wien ist divers.
Ja.
Das ist Normalität. Also wir wollen auch durchsetzen, dass Diversität, und dazu gehört Mehrsprachigkeit, Normalität wird und nicht so als so Außerordentlichkeit betrachtet wird.
Ja, das wird es leider nach wie vor.
Ja.
Und ich denke mir, ich meine, die Wirtschaft profitiert ja, allen voran die Wirtschaft profitiert davon. Also Mehrsprachigkeit ist wirklich ein Asset und ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen, wenn ihr mehrere Sprachen
unbedingt
sprecht. Bitte auch leben diese
ja
Sprache und nicht, ich meine, ich habe das ja auch wirklich zu hören bekommen, dass viele junge Leute sich geniert haben, in der Öffentlichkeit in ihrer Muttersprache zu sprechen, weil sie sonst nicht akzeptiert werden.
Sie werden ja nicht akzeptiert oder dieses Ganze, in Österreich red Deutsch vor mir, weil
ja
was ja sonst nicht was dreht. Und also, ich meine, ich halte das alles gar nicht aus.
Ja.
Ich finde das so wirklich wahnsinnig vertrottelt. Ja?
Ja.
Also
ja,
ich glaube auch, es ist, gut, du sagst, die Mädchen haben dir das erzählt. Es ist vielleicht, ich habe mir gedacht, schon noch ein bisschen eine Generationenfrage, weil die Wiener Gesellschaft ist halt heute noch diverser
ja
und die Jungen wachsen einfach so auf.
Mhm.
Ja? Also weiß ich nicht.
Die jetzige, also die Gen Z
ja
würde vielleicht nicht so, aber ich habe schon Mädels erlebt, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, ich habe
ja
halt
ja,
lange
ja,
Zeit
ja
wirklich nicht die Sprache gesprochen und ich habe mich geniert, weil
ja,
ich
ja,
es nicht
sie
wollte.
Wurden sich auch angehalten, dass
ja
sie es nicht sprechen. Dann ist immer, gibt es diese Pausensprache Deutsch-Diskussion
ja,
dauernd,
ja, ja,
ja, die immer wieder aufkeimt, jetzt ja bekanntlich wieder da
ja
in Niederösterreich.
Ja.
Also ist einfach, das erwächst aus, weiß ich nicht, Unsicherheit der deutschsprachigen Bevölkerung, die, oder vielleicht gar nicht Unsicherheit, sondern eigentlich übersteigerten Selbstwertgefühl. Weil ich frage mich, wieso glauben Leute, dass immer über sie gesprochen wird?
Ja.
Also wieso glaubt wer in der Straßenbahn hinter mir sitzt, wer, der unterhält sich mit seiner Freundin auf Suaheli
ja
und die reden über mich? Weil über was sollten sie sonst reden? Ich meine, das ist, also
ja, ich verstehe dich eh.
Das gibt's
ja
doch nicht.
Ja. Das wird sich aber in den nächsten, also ich bin wirklich sehr optimistisch, wird sich hoffentlich in den nächsten paar Jahren
na, muss
ändern. Muss. Es geht,
muss.
Es geht auch nicht anders. Ja.
Muss.
Klar.
Nein,
weil
nein
wir auch wirklich sehr
ja
internationaler werden. Ja. Meine, man sieht die Mehrsprachigkeit leider noch nicht so wirklich, aber wir sind international und wir werden noch diverser. Die Gesellschaft ändert sich ja pausenlos. Ja.
Definitiv.
In Wien hat ja jeder Zweite einen, ich mag das Wort nicht,
ja,
aber Migrationshintergrund.
Ja, ja, definitiv. Ja. Und bei dem Migrationshintergrund sozusagen in der großen, damals noch Donaumonarchie,
ja,
wie heißt ja auch Wesseli,
ja,
das ist definitiv noch aus einer Generation davor, nämlich die Großeltern oder Urgroßeltern,
ja,
wo ja Assimilation das Programm war und auch tatsächlich ein Verbot der Sprache. Also
Wahnsinn.
Insofern Amtssprache Deutsch, dass halt auch in diesen Familien
ja
nicht Tschechisch oder wie auch immer weitergegeben wurde.
Ja,
also von uns kann das
ja
keiner.
Mhm. Tanja, sag einmal, wie schaut denn eigentlich dein Alltag, dein Arbeitsalltag aus? Als Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, bitteschön.
Also ich bekenne mich dazu, dass ich 24/7 Volkshilfe bin.
Wirklich?
Wirklich.
Bist du ein Arbeitstier?
Ja, ich bin ein Arbeitstier, aber es ist ja auch nicht nur meine Arbeit. Es ist ja auch meine Organisation, das Unternehmen, die Tradition.
Also wenn ich das von jemandem behaupten kann, dass diese Person seine Arbeit lebt, dann bist du das.
Ja, ich sage sogar Danke dazu. Also ich finde das auch jetzt nicht schlimm. Ich bekenne mich zu, ich habe eine Life-Life-Work-Work-Balance.
Ja, ja. Ja, voll. Also bei dir wirklich.
Es lebt auch die ganze Familie mit, alle
ja
freuen sich, alle tun Spenden sammeln, alle tragen bei. Also ich lebe auch in einem Umfeld, wo das niemand komisch findet.
Ich wünschte wirklich, viele Menschen auf dieser Welt hätten also einen Bezug zu seiner Arbeit, wie du es hast. Weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass man so mit der Arbeit lebt, dass man die Arbeit wirklich auch liebt.
Ja, total. Also ich finde, ja, einfach also jeden Tag wirklich etwas absolut Sinnvolles zu machen, was wirklich einzelnen Menschen und der Gesellschaft was bringt,
ja,
hat ja auch nicht jeder diese Arbeit. Also ich bin privilegiert.
Wollte gerade sagen, bin privilegiert.
Ja.
Tanja, wir sind auch schon am Ende. Das war nämlich unser Special, deutsche Sprache, schwere Sprache, Special zum Thema Volkshilfe Wien und was sie alles so macht. Ich danke dir für deinen Besuch.
Teşekkür ederim.
Wow. Jetzt bin ich aber baff. Danke da.
Danke da.
Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser. Merk dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
Missing Link.